Hey und willkommen beim Indie Film Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie Film Talk Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder über PayPal. Den Link findest du in den Shownotes. Danke dir! Und jetzt viel Spaß mit einer neuen informativen Folge vom Indie Film Talk Podcast.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Heute wollen wir uns, wie der Titel der Folge schon verrät, mit dem deutschsprachigen Kinderfilm beschäftigen und der Frage nachgehen, was ein Kinderfilm denn ausmacht und wieso der Kinderfilm im deutschsprachigen Raum vielleicht mehr Beachtung braucht. Lustigerweise ist mir auch nochmal durch den Kopf gegangen. Damals, als ich noch Film studiert habe, habe ich mich auch gefragt, wie viel, also jetzt im Nachhinein, ne, wie viele Leute habe ich da getroffen, die den Kinderfilm machen wollten. Und irgendwie, man merkt, viele machen halt den große Drama etc., aber der Kinderfilm fällt da so ein bisschen flach, habe ich das Gefühl, obwohl eben solche Filme uns ja schon zum Filmmachen auch gebracht haben. Um das Gespräch natürlich zu führen, dachte ich mir, da muss ich mir natürlich Leute einladen, die noch viel mehr in der Materie drin sind als ich, in der Materie Kinderfilm, und habe mir die Margaret Albers und die Viola Lippmann eingeladen. Ich muss dazu sagen, natürlich beide sind Empfehlungen von ZuhörerInnen und Freunden gewesen. Margaret, bei dir ist es von der Victoria, die uns gesagt hat, wir müssen unbedingt mit dir quatschen, wenn wir das Thema angehen. Und Viola, bei dir ist es die Josephine, hat mich auf dich gebracht. Und genau, freut mich natürlich, dass ihr da auch, wenn ihr da Gedanken habt zu Gesprächsthemen, uns da auch Bescheid gebt. Deswegen immer super hilfreich. Deswegen aber, in die Filmtour machen wir es in der Regel so, dass die Gäste sich selbst vorstellen. Kurze Worte zu euch. Margaret Albers, du bist Medienwissenschaftlerin, Dozentin und Journalistin und hast an der Filmuniversität Babelsberg studiert, jetzt Konrad Wolf. Und machst doch viel, viel mehr. Willst du kurz erzählen, was du sonst noch machst?
Ja, klar, sehr gerne. Also ich war die erste diplomierte Medienwissenschaftlerin in Deutschland. Also da kann man schon sehen, das ist lange her, dass ich meinen Abschluss gemacht habe. Und ich habe über Horrorfilme der 80er Jahre geschrieben und bin dann zum Kinderfilm gegangen. Um das ganz kurz zu machen. man denkt auf den ersten Blick, dass das gar nichts miteinander zu tun hat. Das hat aber sehr viel miteinander zu tun, weil es um den Blick auf Welt geht. Im fantastischen Genres ist die Welt immer auf links gedreht und die Parameter, so wie wir sie kennen, sind auf einmal anders. Und das ist sehr nah an der kindlichen Erkundung der Welt, weil man doch als Erwachsener sehr schnell vergisst, dass für Kinder vieles immer das erste Mal ist und die Welt ja gar nicht so fest verankert ist, wie sie manchmal zu sein scheint. Und von daher ist das gar nicht so weit voneinander entfernt. Also ich bin nach dem Studium nach Gera gegangen zum Goldenen Spatz und hatte das Vergnügen, das Deutsche Kinderfilm- und Medienfestival oder das Deutsche Kinderfilm- und Fernsehfestival, das dann Kindermedienfestival über die Jahre wurde, für 20 Jahre zu leiten. Ich habe das bis 2016 gemacht und habe parallel, war ich schon immer aktiv im Förderverein Deutscher Kinderfilm, für den ich jetzt auch arbeite, also auch als hauptamtlich. Ich bin da Projektmanagerin und zuständig für die Projekte Akademie für Kindermedien, die es schon seit 2000 gibt, und die Initiative Der besondere Kinderfilm, die 2013 ins Leben gerufen wurde. Und darüber hinaus habe ich noch das große Vergnügen, Präsidentin des Europäischen Kinderfilmverbandes, der ECFA, zu sein und versuche eben auch auf europäischer Ebene mit meinen sehr engagierten Kollegen aus über 40 Ländern Kinderfilme mit auf die Agenda zu setzen, weil die Belange doch tendenziell hinten runterfallen, aber da reden wir ja noch drüber.
Da reden wir darüber. Genau. Ich bin auch gespannt, auch, ob das auch ein weltweites Thema ist oder ob das ein europäisches oder ein deutsches Thema eher hauptsächlich ist, dass man da mehr dafür sorgen muss, dass der Kinderfilm sichtbarer wird. Viola, ja, erzähl du mal. Also du bist ja Illustratorin eigentlich und Designerin. So wirst du zumindest online beschrieben und bist aber auch sehr viel unterwegs, was jetzt so in dem Filmbereich zu tun hat. Willst du kurz erzählen? Ich meine, eine Sache, was ich jetzt hier auf jeden Fall sagen kann, ist, dass du studiert hast an der Kunsthochschule Halle und da hast du Spiel- und Lerndesign studiert. Was ist das denn eigentlich? Right.
Ich muss erst mal sagen, ich bin halt einen sehr langen Weg gegangen, ohne dass ich jemals gewusst habe, dass ich hier ankomme, weil ich aus einem Umfeld komme, wo es halt keine Künstler gab oder Leute, die beim Film waren, ne? Und bin deswegen einen langen Weg gegangen, einfach weil ich da immer nie reingepasst habe. Also ich war halt immer auf der Suche. und habe irgendwann Spielzeugdesign studiert, an der Burg, wie gesagt, und habe dort auch im Studium gedacht, okay, ich tue mir hier krassen Scheiß für Kinder ausdenken, aber es sind gar keine Kinder da, also irgendwie ist das komisch. Und habe dann angefangen, mit Kitas zu arbeiten, ne? Erstmal so einen krassen Plan gehabt, so muss das gehen, das machen wir, 1, 2, 3. Hat natürlich komplett nie funktioniert, weil Kinder einfach nicht so funktionieren, ne? Und dann habe ich gemerkt, hey, das Geile ist eigentlich die Impro, ne? Also ich gehe mit dem Gerüst, mit dem Material in die Kita und dann lasse ich mich drauf ein und dann bin ich da und mache mit. Und wenn es nur das Klebeband rüberreichen ist, ne? Aber ich sehe ganz viel und ich höre ganz viel und das bringt dich einfach weiter. Und ja, und dann bin ich durch einen Tipp von einer Freundin bei der Akademie für Kindermedien gelandet und habe dort einfach gemerkt, dass ich eigentlich schreiben sollte. Ja, das war mir nicht klar. Ich habe halt gezeichnet und so weiter und dachte immer, ich brauche einen Autor, der zu mir passt und so weiter. Und dort ist mir aufgefallen, oh, ich kann schreiben. Und habe dann in der Akademie diesen Preis bekommen am Ende für mein Projekt. Anna räumt auf. Und von dort aus ging es halt dann los. Und ich bin einfach losgezogen und habe versucht, diese Filmwelt kennenzulernen. Und ja, und jetzt bin ich da und ich bin eben so ein Zwischending, was aber ganz gut ist, weil ich ein anderes Wissen mitbringe. Und das ist, glaube ich, was dem Ganzen gut tut. So.
Was ist denn mit Erna räumt auf? Was ist denn, was ist denn der Standort? Gibt's da?
Ja, Erna ist ja eine Animationsserie. Die war zwischendrin, wäre sie fast, von der BBC gemacht worden. Und jetzt habe ich aber auch eine deutsche Produktion gefunden und wir haben jetzt Projektförderung bekommen, sodass wir jetzt die nächsten Steps in Richtung Serie auch einleiten können. Also das lebt alles und es ist halt ein langer Weg. Aber ich wusste durch die Akademie für Kindermedien, dass es ungefähr 10 Jahre dauern kann. Und deswegen, ich bin jetzt im 6. Jahr, ist das alles eine Überraschung und ich war darauf vorbereitet, obwohl es trotzdem ein harter Weg gewesen ist. Aber so ist das, wie es aussieht. Und ja, man muss dranbleiben.
Ist es bei Kindermedien besonders vielleicht viel zu lang, wenn man halt wirklich bis zu 10 Jahren auf eine Förderung warten muss, bevor man so einen Film umsetzt? Ich meine, es passiert ja auch hier so viel. Oder habt ihr das Gefühl, es ist eine zu lange Strecke, auf die man halt warten muss oder hinarbeiten muss?
Ja, also man merkt da verschiedene Bewegungen. Also und das hängt auch von der Plattform ab. Also eine Animationsserie braucht in der Regel ziemlich lang. Ganz einfach, weil dort viele Partner gefunden werden müssen. Und für einen Spielfilm ist natürlich, sind 10 Jahre viel zu lang, weil dann manchmal auch die Themen schon nicht mehr so aktuell sind. Und das ist ganz interessant, weil das war in der Tat so, also ist schon ganz lustig, weil Viola und ich sind ja von verschiedenen Seiten hier empfohlen worden, aber wir kennen uns, was eben auch zeigt, dass die Kindermedienlandschaft in Deutschland gut vernetzt ist. Und das ist auch eine große Stärke. Also und da haben eben solche Projekte wie Akademie für Kindermedien und besondere Kinderfilme auch ihren Anteil dran. Aber es war eben eine Zeit lang auch so, dass es auch bei den Spielfilmen bis zu 10 Jahren gedauert hat. Und da hatten wir jetzt im Sinne von Lobbying für Kinderfilm beim Förderverein auch die Möglichkeit zu sagen, Leute, guckt euch das mal an. Wir haben hier tolle Stoffe, die in der Akademie entwickelt werden. Es dauert viel, viel zu lange, bis die dann an den Start gehen können. Und das hat sehr geholfen in der Argumentation für die Einrichtung der Initiative der besondere Kinderfilm, die halt hilft, dass originäre Stoffe für Kinder ins Kino kommen können. Und da tun sich eben Förderer und Fernsehsender zusammen. Weil wenn man sich den Markt anguckt, also jetzt so in Vorbereitung unseres Gesprächs und auch, weil wir nächste Woche wieder Auftaktwoche von der Akademie haben, habe ich mir mal die ganzen neuen Zahlen gefischt. Und es ist ja schon, also das Kinojahr 2020 war ja super traurig. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber wenn man das so on the long run sich anguckt, die Anteile, also wenn man die Top 100 Liste der deutschen Filme nimmt, da sind 25 Filme aus verschiedenen Jahrgängen zu sehen. Und wenn man überlegt, dass nur 12 bis 18 pro Jahr ins Kino kommen, ist das eine enorm hohe Quote. Und diese 25 Filme, die haben 37% des zugegebenermaßen ziemlich schwachen Kinojahres ausgemacht. Das heißt, sie sind überproportional erfolgreich. Das liegt zum einen natürlich an Brands, so die Eltern schon kennen, wie Jim Knopf und die wilde 13 oder Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Aber es sind eben auch Originalstoffe dabei, also sowas wie Glatte Igel und der magische Wasserstein, Ups und Land in Sicht, also tatsächlich auch 2 Animationsfilme, die auf Originalstoffen basieren. Oder sowas wie Fritzi, eine Wende-Wunder-Geschichte. Also es waren viele Animationsfilme dabei, aber es war eben leider ein ziemlich maues Kino, ja. Also von daher, es differenziert sich so aus, aber das hast du im Kinobereich bei den Erwachsenen ja auch. Du hast eben die starken Komödien wie Nightlife, die halt ganz gut Besucher ziehen, oder Känguru-Chroniken, und dann eben die Independent-Arthouse-Filme, die nicht so viele Leute ins Kino ziehen, aber trotzdem wichtig sind. Aber
bei den Kinderfilmen ist ja vielleicht, da würde ich nochmal fragen, also ist da der Independent-Bereich dann noch schwieriger, weil du musst ja irgendwie mit den Filmen an den Zuschauer oder an die Zuschauerin kommen, und wenn du natürlich da nicht jetzt in diesem Bereich bist, dass du genug Marketingbudget hast oder direkt im Kino läufst, in den großen Kinos. Wie kommt denn da dein Film bei den Kindern an? Oder zu den Kindern?
Ja, das ist eine gute und berechtigte Frage, weil die Kinderfilme im Kino häufig einfach auch das große Problem haben, gerade jetzt in der Krise, wo die Kinos wieder aufgemacht haben. Wir haben das jetzt gerade bei einem Start gesehen von einem Independent-Kinderfilm aus der Initiative Besonderer Kinderfilm Madison. Der wird halt nur am Wochenende gespielt. Also der hat dann 2 Vorstellungen pro Woche, samstags und sonntags. Und da kann man natürlich in der ersten Besucherwoche nicht besonders viele Zuschauer generieren. Und gerade bei Kinderfilmen ist das sehr spannend zu sehen, erstmal, wie lang sich die Filme in den Charts halten. Also erstmal kommen sie von den 150 bis 300 Filmen, die pro Jahr rauskommen, kommen eigentlich alle unter die Top 100, was ja an sich schon mal nicht schlecht ist. Die Zahlen an sich sind aber nicht unbedingt so zum Juhu-Schreien, aber es ist ja nur ein Teil der Sache, weil Kinderfilme haben ein langes Leben und es gibt eben sehr viele engagierte Kinos, die auch Repertoire spielen, die tatsächlich eine tägliche Kinderschiene haben und die Filme lang einsetzen. Dann darf man die Festivals nicht vergessen. Also jetzt in Kürze geht in Chemnitz der Schlingel los, im Frühjahr der Goldene Spatz in Gera und Erfurt. Frankfurt Lukas geht auch bald los. Also Deutschland hat eine sehr lebendige Kinderfilmfestivalbranche oder Szene. Und die tragen natürlich auch mit dazu bei, den Blick für Independent-Produktionen für Kinder auch zu weiten. Also dann gibt es noch die nicht gewerbliche Filmarbeit und irgendwann kommt ja auch das Fernsehen und da laufen die Filme dann auch
stimmt.
sehr gut.
Da gebe ich dir recht, das stimmt. Viola, wie ist denn bei deinem Projekt gewesen? Hast du das Gefühl gehabt, es war offen für Förderungen, oder andersrum gefragt, hast du genug Möglichkeiten gehabt, in die Produktionsförderung mit der Produktion zu gehen, oder hast du das Gefühl gehabt, ist einfach die Auswahl, die du hast, einfach sehr gering, um deinen Film fördern zu lassen? Die Serie, sorry, war eine Serie, ne?
Ja, also es kommt drauf an, über was wir mal reden. Das sind unterschiedliche Wege. Ich habe diese Animationsserie halt und ich bin jetzt halt auch im besonderen Kinderfilm drin, jetzt gerade, wo wir gerade ein Drehbuch schreiben. Und es sind halt sehr unterschiedliche Wege. Aber allgemein kann man sagen, dass wenn man halt von der Seite kommt wie ich, ne, ich habe ja ein Drehbuch studiert oder so, ich bin von der Seite hier angekommen und es ist halt unglaublich schwierig, obwohl ich halt von Anfang an durch den Preis an der Akademie für Kindermedien Kontakt zu MDM hatte und eben da auch schon Stoffentwicklung, Förderung bekommen habe, ist es unglaublich schwierig, die richtigen Leute zu finden für dich, weil dieses Filmbusiness, also ne, wenn du so von der Seite kommst, hast ja diese Beziehung noch nie und das musst du dir erst alles aufbauen. Und auch nach diesem Preis und auch nach der Stoffentwicklungsförderung hat niemand bei mir angerufen und gesagt oder mir eine E-Mail geschickt, ey cool, lass uns doch mal treffen. Und dann habe ich gedacht, okay krass, ich packe jetzt einfach, nehme die Kohle, die ich da gekriegt habe für den Preis und gehe einfach auf die ganzen Festivals, versuche Leute kennenzulernen, ne, und pitche halt meine Projekte. Und das ist halt ein super langer Weg, den man aber gehen muss, weil man eben die Leute erstmal kennenlernen muss. Ne? Ich habe natürlich auch Leuten was geschickt, aber die antworten halt nie. Ne? Also das ist nie der richtige Weg, wenn man neu ist. Also das ist, die Filmindustrie ist jetzt nie gerade ein Bereich, der besonders willkommen heißend ist oder Türen aufgehen. Also das muss man sich krass erarbeiten und man muss und ein unglaubliches, wie soll ich denn sagen, es muss was dabei sein, was dich das durchstehen lässt, weil es ist so, es ist echt ein harter Weg so. Und wenn man dann die Leute gefunden hat, dann wird es natürlich ein bisschen vielleicht einfacher. Aber es ist einfach jetzt auch im Vergleich zu den Erfahrungen, die ich mit England gemacht habe, ne, wo die Leute von der BBC, die gehen halt auf die Festivals, die sitzen dort, den kann man ein Projekt pitchen. Dann sieht man die immer wieder und es baut sich halt was auf. Das ist so ein Interesse am Nachwuchs da. Also dadurch, man baut früh eine Beziehung auf und das wissen die. Und in Deutschland ist es eben einfach nicht so. Also das Interesse am Nachwuchs scheint mir nicht besonders groß zu sein. Und auch wenn man jetzt Förderung bekommen hat, ist dann, weil man ja einen Sender braucht, ne, dort ist dann für die nächsten Schritte, also wenn es zur Produktion geht oder Projektentwicklung, einfach so eine Gap, weil dann muss ich einen Sender committen. da wird es dann schwierig. Und ohne die erste Veröffentlichung zum Beispiel kann ich ja aber auch nie weiter. Ne? Also ich brauche die Veröffentlichung, damit ich im Filmbereich, auch wenn ich jetzt massig Sachen anschiebe und loslege, hängt es dann daran. Ne? Das ist auch beim besonderen Kinderfilm so. Also ich kann nie als unveröffentlichter Autor mich da bewerben, auch wenn ich eine Produktion habe, auch wenn ich schon die Akademie für Kindermedien gemacht habe oder so. Und da muss man halt dann sich Partner suchen, wo man denkt, dass das funktionieren kann. Und das ist ein unglaublich krasser Weg, von dem ich nie dachte, dass das so ist. Aber gut, ich wusste es halt nie und deswegen habe ich mich einfach drauf eingelassen und jetzt bin ich hier und ja.
Was manchmal auch ganz gut sein kann, ne?
Genau.
Dass man es einfach trotzdem durchzieht. Margaret, hast du das Gefühl denn, dass es eine Art Spaltung gibt zwischen eben, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Erwachsenenfilm und dem Kinderfilm bei den MacherInnen, ne? Also, dass es dort einfach, ja, man hat immer noch das Gefühl, ich habe es ja kurz im Intro kurz angesprochen, dass die Filmschaffenden mehr hingucken zum Erwachsenenfilm, aber der Kinderfilm so ein bisschen wegfällt. Gibt's das in der Szene? Und ja, gibt's erstmal die Frage, gibt's das in der Szene? Hast du das Gefühl, dass es so ist?
Ja, klar. Also so das, es hat sich aber gebessert, um es mal so zu sagen. Also ich fange jetzt nicht gleich an zu nöseln, also, aber man merkt schon, also Viola hat das ja jetzt sehr schön beschrieben, dass es auch im Kindermedienbereich, gerade als Seiteneinsteiger, wie es ja so schön dann immer heißt, echt schwer ist, Fuß zu fassen. Weil das, was im Endeffekt dann tatsächlich das grüne Licht bekommt, einfach sehr begrenzt ist. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir sind halt in der Nische der Nische im Medienbereich und waren nie auf Rosen gebettet, jetzt im Kindermedienbereich. Und das führt zu einem großen Zusammenhalt und auch zu einer großen Solidarität untereinander. Also der Kindermedienbereich ist nicht so stark von Konkurrenz geprägt, wie als wenn man im Erwachsenenbereich unterwegs ist. Was sich zum Glück ein Stück weit verändert hat, ist, dass wenn man einen Kinderfilm macht, dass es dann nicht heißt, dass man bis an sein Lebensende Kinderfilme macht. Also das ist ja auch, das, es gibt Leute, die finden das richtig toll, also so wie es auch bei der DEFA früher war. Da gab es Regisseure wie Rolf Losansky oder Helmut Juba, die wunderbare Filme für Kinder gemacht haben und sich darauf spezialisiert haben. Mein Ansatz ist da ein bisschen anderer. Ich finde es schöner, wenn die Besten, die wir haben, in allen Bereichen, also auch in Genre, also die besten Komödien machen, die besten Thriller machen, wenn ihnen Stoff unterkommt, der für Kinder interessant ist, dass sie den auch machen. Und so habe ich mich zum Beispiel auch sehr gefreut, dass dann jemand wie Andy Dresen auch gesagt hat, ja, ich mache jetzt ein Remake von Tim Thaler. Also das passt jetzt einfach in mein Oeuvre rein und das wäre so der Wunsch. Also gut, Caroline Link ist auch ein tolles Beispiel, vielleicht auch dafür, wie sich die Haltung schon ein bisschen geändert hat. Als sie 98 Pünktchen und Anton gemacht hat, da hat die Branche nur mit dem Kopf geschüttelt, nach dem Motto, nach diesem sensationellen Erfolg von Jenseits der Stille, ruiniert sich die gute Frau doch die Karriere, wenn sie jetzt einen Kinderstoff macht. Also das geht doch gar nicht. Also das war richtig heftig und wo sie auch dachte, also wo sind wir jetzt hier eigentlich? Und dann war es ja so, der Film war ja sagenhaft erfolgreich und hat ja tatsächlich, also die Produzenten Uschi Reich, Peter Zenk, die haben sich ja reingehangen, dass der bei Buena Vista jetzt Disney groß rauskommt und haben ja dann praktisch das Segment Familie mal so auf die Agenda wieder gesetzt, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Und klar, eine Branche ist natürlich auch dann interessiert, weil man Geld verdienen kann, was ja auch klar und legitim ist. Aber die Haltung zum Kinderpublikum, finde ich, ist immer noch nicht richtig. Also es ist immer noch so ein unterschwelliges, manchmal dabei, so nach dem Motto, wann machst du denn einen richtigen Film? So, und das ist natürlich der völlig falsche Ansatz, weil das Kinderpublikum ist ja nicht nur heute da, sondern noch ganz, ganz lange. Und wenn wir die jetzt nicht heute für ein vielseitiges Kino begeistern, ja, dann gute Nacht für die ganze Branche.
Ja, genau. Und ich würde da gerne was dazu sagen. Das hat eben allgemein sehr viel damit zu tun, wie wir Kinder allgemein betrachten in unserem Land, ne? Also man denkt immer, Kinder sind ein leeres Gefäß. Das muss halt vollgeknallt werden mit Wissen, mit allem, ne? Aber eigentlich sind Kinder schon, ne? Da ist schon ganz viel da. Also ich bin in der Kita auch unterwegs und alles, ne? Und ich sehe dort alles. Die haben ein krasses Gespür für Ästhetik. Die haben einen krassen Witz, ne? Also die sind witzig, die sind interessiert, die sind dabei, die sind aufmerksam, die sind so schlau. Und dann kann ich eben nie verstehen, ne, dass eben Kinder im Bereich immer gesagt wird, ach ja, es reicht schon für Kinder. Gut, die Animation sieht billig aus, wir haben kein Geld, reicht schon. Ach, in der Geschichte muss man nicht weiterarbeiten, reicht schon. Nee, es reicht nie. Weil wenn man mal überlegt, das Drehbuch ist die Kindheit vom Film, sag ich immer, ne? Wenn da zu wenig Liebe drin steckt und Kommunikation, dann kann man am Ende nicht erwarten, dass da ein krass guter Film rauskommt, der sein Publikum erreicht. Und so ist das eben auch mit den Kinderfilmen, ne? Also jeder will oder jeder redet darüber, warum gehen die Jugendlichen nicht mehr ins Kino und so weiter und so fort? Warum schätzen die unsere Filme nie? Ja, es fängt am Anfang an, ne? Man muss schon in der Kita mit Kindern zusammen Filme gucken. Also dieses Gefühl vom gemeinschaftlichen Filmerlebnis wecken. Man muss mit den Kindern Möglichkeiten geben, Filme zu machen, mit denen ganz viel reden. Als Autor da zu sein, ne? Das ist eine ganz krasse Arbeit, weil ich eben nicht mehr Kind bin. Und deswegen muss ich einfach da sein. Und daraus können sich dann halt Geschichten entwickeln, die, wie soll ich denn sagen, authentisch sind. Und das spüren Kinder auch, ne? Und auch zum Beispiel, ich denke eben auch, dass nie jeder Regisseur einen Kinderfilm machen kann. Also ich glaube, jeder kann vielleicht einen Tatort machen oder, ne, wenn er Lust darauf hat. Aber ich glaube nicht, dass jeder, der einen Tatort machen kann, einen Kinderfilm machen kann. Weil man muss ein ganz anderes Umgang haben, also wie man mit Kindern arbeitet, das wird, glaube ich, auch immer unterschätzt. Also das ist ein großer Punkt an dem Kinderfilm, glaube ich. Und da fehlt mir, glaube ich, das Verständnis auch, welche Skills man da braucht. Ne? Weil Kinder haben eben ein Gefühl für, wie man mit ihnen umgeht. Und den kann man ja einfach sagen, mach das jetzt so. Ne? Also ich finde, da sind ganz viele Dinge, über die wir noch gar nicht groß geredet haben, was das so besonders macht und warum das so wichtig ist. Und ich verstehe halt nie, warum wir nie das Allerbeste den Kids geben. Ja, also die krassesten Geschichten, das größte Budget, keine Ahnung. Also einfach viel mehr Wertschätzung für das, was dann mal später aus... Ne? Also es ist meines die Kindheit. Dort passiert alles, was dort an Begeisterung passiert. Das hat Auswirkungen aufs ganze Leben oder eben das Gegenteil, ne?
Das spricht ja so ein bisschen auch die Filmbildung an, ne? Also am Ende, dass man eben relativ früh halt dann die Menschen halt mitnimmt, ne? Ich glaube, Film zu verstehen, musst du halt einfach irgendwann auch lernen und auch Lust dafür zu bekommen.
Ne? Ja, und vor allen Dingen, wenn du nie aus einem Bereich kommst, wo das von zu Hause schon mitgegeben wird, aber du suchst das irgendwie, ne? Das muss irgendwann im Leben eine Tür aufgehen, durch die du was finden kannst, wo du merkst, hey, das ist mein Ding. Und da ist eben Schule eigentlich ein Ort, wo das alles passieren könnte, ne? Also.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, aber ich würde ganz gern nochmal darauf zurückkommen, Viola, was du sagtest, also dass du glaubst, dass nicht jeder einen Kinderfilm machen kann. Ich denke auch, also, aber ich weiß auch nicht, ob jeder wirklich einen guten Tatort machen kann. Also es ist tatsächlich da, also das ist schon vielleicht auch das Besondere, wenn man Medien für Kinder macht, dass es so ein besonderes Publikum ist, für das man es tut, und wenn man eben auch Filme mit Kindern für Kinder macht, dass man halt nicht mit professionellen Schauspielern arbeitet, sondern mit Kindern. Und das muss man wollen und das muss man mögen, weil sonst funktioniert das nicht. Weil es ist eben genau so, wie Viola sagt. Also du kannst einem Kind am Set nicht einfach sagen, jetzt mach mal das. Da muss eine ganz andere Beziehung aufgebaut werden. Und das ist etwas, was leider auch an Filmhochschulen nur mal sporadisch gemacht wird, was aber unheimlich wichtig ist, dass also auch angehende Regisseure zumindest mal einen Einblick bekommen in Methoden, wie man gut mit Kindern am Set arbeitet. Weil das betrifft ja nicht nur den Kinderfilm, sondern auch generell die Arbeit mit Kindern am Set, also auch für Produktionen, in denen Kinder präsent sind, auch wenn es nicht direkt für Kinder gemacht ist. Aber da bin ich ganz bei Viola. Man sieht da sehr stark die mangelnde Wertschätzung für die junge Generation. Punkt. Also das ist die größte Baustelle, wo wir so ein Teil davon sind, aber das muss man einfach auch in einem größeren Kontext sehen.
Vielleicht auch so ein bisschen eine andere Recherchearbeit, ne, die dann dadurch entsteht, ne? Dass man halt einfach anders, wie ihr schon gesagt habt, ne, anders vorgehen muss vielleicht oder zusätzlich sich nochmal ein bisschen tiefer einarbeiten muss in einem Bereich, ne, wenn man jetzt irgendwie 35 ist, dann nochmal irgendwie den Kinderfilm, der für Kinder, die vielleicht um die 10 sind zum Beispiel, zu machen, musst du vielleicht vielleicht einfach nochmal anders vorgehen. Wie Viola, du schon gesagt hast, dass du dann, jetzt nicht für Kinder mit 10, aber dass du ins Kindergarten gegangen bist zum Beispiel und dort auch unterwegs bist.
Ja, genau. Und das reicht eben nicht. Es reicht eben nicht, nur zu sagen, naja, ich habe ja meine eigenen Kinder. Weil das ist nochmal was anderes. Ich glaube, es ist ganz wichtig, und das hat man in der Akademie für Kindermedien sehr deutlich gesehen. Ich war halt die Einzige, die immer mit Kindern zu tun hatte damals. Und in der Akademie muss man ja sich irgendwann mal den Kindern stellen. Also ich war in der Kita und die anderen Projekte in der Schule. Und für die war das eine große Überwindung, in die Schule zu gehen und sich dem auszusetzen. Obwohl das so wichtig ist, ne? Weil man ein Feedback kriegt. Feedback ist ja gut. Und da braucht man keine Angst davor haben. So. Und das war, habe ich gemerkt, krass. Ich dachte, das wäre normal, dass wenn man für Kinder was entwickelt, dass man einfach immer mit denen zu tun hat. Ne? Also immer, regelmäßig. Und das war für mich interessant.
Ja, das ist sehr spannend, weil Viola, da gibt es tatsächlich so ein bisschen eine Trendwende. Mhm. Also das war ja, also wenn wir unsere Autoren und Autorinnen in die Schule geschickt haben, das war ja für viele der große Horror. Also oh Gott, ich muss da mit Kindern was zusammen machen. Aber das verändert sich tatsächlich. Also dieser Wunsch, mit der Zielgruppe in Austausch zu treten, und das sieht man auch in einem größeren Kontext. Also wir haben das Projekt jetzt bei der AKM auch noch erweitert, dass jedes Projekt noch einen Paten hat im Zielgruppenalter, mit dem sich Autor, Autorin zwischendurch austauschen kann. Weil die Tatsache ist einfach, dieses ist ja sehr komplex. Also wir sind alle Kinder gewesen, also sind wir alle Experten. Was aber nur begrenzt stimmt. Und mit den eigenen Kindern ist es halt auch so eine Sache, weil die natürlich eine ganz besondere Beziehung zu einem haben. Die werden einem nicht sagen, oh Gott, ist das langweilig. Auch wenn Kinder nach wie vor Kinder sind, von ihren Bedürfnissen, Möglichkeiten und Fähigkeiten, aber sie wachsen eben im Jahr 2021 ganz anders auf, als sie im Jahr 2000, im Jahr 1990 oder 85 aufgewachsen sind. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und das Coole am digitalen Zeitalter ist ja auch, dass die Möglichkeit der Kommunikation und der Einbeziehung einfacher geworden ist. Und da finde ich schon spannend, also dass jetzt zum Beispiel eine neue Kinderserie, das ist eine Webserie, die beim ZDF jetzt noch ziemlich frisch rausgekommen ist, das ist eine Adaption von einer norwegischen Serie. Das ist praktisch im Kinderbereich sehr ähnlich, wie es Druck im
Jugendbereich,
Jugendbereich war, wo es um Kinder in einer sechsten Klasse geht und was sehr nah an den Kindern ist. Also da gibt's dieses schöne Zauberkürzel Zoe, zielgruppenorientiertes Entwickeln. Und da wird jetzt mehr gemacht. Und das ist natürlich toll, weil es möglich ist, auf diese Art und Weise die Geschichten, die man erzählen möchte, auf Relevanz für die Zielgruppe zu überprüfen. Weil das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Also das verändert auch ein bisschen die Haltung des Autoren und des Filmschaffenden generell. Also da ist ja manchmal immer noch dahinter, also die Sendungsbewusstsein. Ich muss dieses, jenes mitteilen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und das sind ja auch tolle Sachen. Aber dann im Detail auch zu gucken, ist das für Kinder überhaupt relevant? Können Sie da was mit anfangen? Finden Sie da Zugang dazu? Oder ist das Thema vielleicht relevant, aber die Art und Weise, wie ich das jetzt erzählen will, ist super banal und langweilig und das möchten die gar nicht sehen. Und von daher ist da, ich denke generell, dass ein zielgruppenorientiertes Entwickeln und eine gute Recherche, was du schon gesagt hast, sowieso unheimlich wichtig ist, aber im Kinderbereich umso mehr.
Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Und wie du sagst auch, ich glaube auch, das ist etwas, wo wir aktuell, ich kannte gar nicht dieses Schlagwort Zoe, aber ich, den Hintergrund dahinter kenne ich. Man nennt es ja auch so ein bisschen im Bereich Audience Building und Audience Development, ne, dass man da früh genug halt da startet. Und da gebe ich dir definitiv recht, dass man da diesen Blick und hier besonders nochmal schärfen kann. Da wäre sowieso die Frage nochmal mit der Themenwahl. Ich habe das Gefühl, sind wir vielleicht in Deutschland zu vorsichtig, was jetzt die Themen angeht, die wir ansprechen für Kinder? Weil wir haben ja schon gerade gemeinsam erörtert, dass wir da vielleicht zu stark die Kinder halt runterdrücken und sagen, die sind ja noch so klein, die haben keine Ahnung. Und Beispiel zum Beispiel von der Joya Tomé, Königin von Niendorf, die zum Beispiel im Fernsehen schwierig in Deutschland einen Platz gefunden hat, weil halt einfach da ein paar Sachen drin sind, wo die Redakteure dachten, das ist halt zu, das kann man den Kindern nicht zeigen. Aber in anderen Ländern lief der Film im Fernsehen. Sind wir da zu vorsichtig?
Ja.
Punkt. Danke.
Ja, also ich finde das immer ein interessantes Beispiel. Ich habe ja auch noch ein anderes Drehbuch vor dem besonderen Kinderfilm geschrieben und da hat das Mädel einfach einen Finger gezeigt, ne? Also, und da wurde mir sofort gesagt, ich weiß nicht von wem, Dramaturg oder, ja, wenn das für Kika sein soll, dann muss das raus. Und da habe ich gedacht, das ist ein normales Kommunikationsmittel, ein Finger zeigen. Also die Kinder reden noch ganz anders miteinander. Und wenn das schon ein Problem ist, dann denke ich mir, krass. Also, das hat mich irritiert, weil es ist ja auch, wir wollen ja auch die Lebenswirklichkeit widerspiegeln, so, ne? Also man soll sich ja da erkennen.
Ja, also es ist auch da hat sich glücklicherweise verändert sich da was, aber eben sehr langsam. Also das war ja auch beim Kinderkanal, also wie war denn der erste Slogan noch? Werbefrei, gewaltfrei, frei ab drei. Also so, das war so einer der Claims ganz am Anfang, Ende der 90er. Aber es ist freilich so, dass Gewalterfahrung leider zum Alltag von Kindern auch dazugehört. Und wie geht man damit um? Und da hat man aber über die Jahre auch gelernt. Und Viola, ich glaube mittlerweile mit dem Finger hängt es dann vom Kontext ab. Und das ist dann halt auch wirklich natürlich für lineares Fernsehen ist dann ja immer die Frage, also wer guckt sich das an und wer macht dann halt einen Lauten? Das sind dann in der Regel nicht Kinder, die sich aufregen, sondern bemerkenswerterweise die Erwachsenen, die dann Stress machen. Das kommt ja auch noch dazu. Aber natürlich muss sich so ein Anbieter wie der Kika damit auseinandersetzen. Und das macht es dann halt schwierig, da die Grenzziehung gut zu machen. Und das ist halt ein nicht abgeschlossenes Aushandeln, wo man natürlich gucken muss, also was ist so im Interesse auch der Kinder. Also jetzt in der Corona-Zeit ein interessantes Beispiel fand ich Kalinka 08. Und da geht es halt um den Umgang mit häuslicher Gewalt zu Corona-Zeit. Und das ist natürlich schon nicht ganz einfach. Man kann sich auch darüber streiten, ob der Film das wirklich so zu 100% richtig gut hingekriegt hat. Aber es war halt ein guter Ansatz und es war halt auch ganz gut gerahmt, weil drumherum dann auch noch ein Infoprogramm war, also Pur Plus mit der Serie, mit dem Magazin, die dann was zu dem Thema gemacht haben. Was dann eben auch auf eine wichtige Funktion, die Medien und insbesondere Filme ja auch für Kinder haben, nämlich nach Lösungsmöglichkeiten und Handlungsmustern zu suchen, wie man sich halt in der Welt verhält und was man halt in bestimmten Situationen und gerade auch in den nicht angenehmen Situationen machen kann, beziehungsweise auch machen muss, um sich zu schützen. Und aber da denke ich mir schon, da kann man bei Zeit ein bisschen mutiger sein.
Vielleicht kommt es auch immer mehr. Da wäre allgemein die Frage, wir haben ja jetzt über so die deutschsprachige Filmlandschaft gesprochen, wie es hier so abläuft und was wir so sehen. Wenn wir jetzt mal den Blick über die, wie sagt man, über den Tellerrand werfen, ne? Also mal schauen, was machen denn andere Länder? Gibt es denn vielleicht Länder, die besser mit dem Kinderfilm umgehen, wo man halt vielleicht auch als filmschaffende Person, die Kinderfilm macht, auch ganz anders wahrgenommen wird?
Ja, also ich muss da einfach nochmal das Beispiel mit England bringen. Es hat halt ganz viel damit zu tun, wie die Haltung einer Filmbranche zu den Autoren zum Beispiel auch ist. Also habe ich Respekt für den Anfang, für den Autor, den Creator oder nicht? Und fördere ich das Nachwuchstalent oder nicht? Und und deswegen, ich bringe jetzt einfach mal ein Beispiel. Also es ist Hey Dougie, ist eine Animationsserie aus England. Und die tut sehr gut einfach widerspiegeln, wie es in der Kita so abgeht. Und das Coole ist einfach, da ist auch Witz für Erwachsene drin. Also man kann das super zusammen angucken. Es ist eine totale Empfehlung von mir. Also dort merkt man einfach, die Leute haben Bock, für Kinder zu arbeiten. Es sind coole Characters, super Animation, tolle Geschichte, witzig, extrem gute Unterhaltung mit auch dem, was man eben für Kinder kommunizieren will. Und das ist zum Beispiel für mich ein Punkt.
Ja, in Großbritannien ist also, was Fernsehen betrifft, d'accord, aber was Kinderfilm, Spielfilm anlangt, dann sieht es in England ganz düster aus, in Großbritannien. Und das liegt einfach daran, dass man in Großbritannien Englisch spricht. Natürlich, also man kann sich drüber streiten, also die EU zählt tatsächlich Harry Potter als europäischen Film. Weil er eben größtenteils in Großbritannien produziert wurde. Aber eigentlich ist es Hollywood-Kino. Also da ist ja auch die Frage halt von Standort versus Machart und Anspruch. Also ich weiß jetzt nicht, ob es dann, also ein Drehort dazu reicht, so eine Produktion quasi einzugemeinden. Aber es wird statistisch halt gemacht. Und von daher sieht es also, was die Haltung zur Autorenschaft und auch Herangehensweisen an junges Publikum betrifft, was Fernsehen betrifft, ja, aber Spielfilmbereich, also es gibt in Großbritannien keine nennenswerte Produktion von Kinderfilmen. Anders sieht es in Skandinavien aus, aber auch dort ist es so, dass da zunehmend auch auf Brands und Fortsetzungen gesetzt wird. Also auch davor ist in den vorbildlichen Ländern für Kinderfilme niemand sicher. Aber es ist schon spannend zu sehen, also gerade kleine Länder wie Norwegen, die eigentlich das Jugendfernsehen mit so einem Format wie Scam quasi neu erfunden haben, was dann ja auch europaweit adaptiert wurde und jetzt mit das hieß in Norwegisch Like Me und jetzt die deutsche Fassung heißt Echt, also sowas auch im Kinderbereich ausprobieren. Also die sind, vielleicht weil sie so klein sind, ich weiß es nicht, sagen sie sich einfach, okay, wir probieren da einfach mal aus, was geht. Und es ist halt auch in der Förderung, also es gibt eine Quotierung, zum Beispiel auch in Dänemark, dass ein bestimmter Anteil für Kinderfilme ausgegeben werden muss. Also man kann eigentlich sagen, also in den skandinavischen Ländern und in den Niederlanden, da ist das Verhältnis zum Kinderfilm ein besseres als in Deutschland. Gleichwohl die auch Probleme haben. Also, aber auf der anderen Seite, gerade was so auch Boxoffice betrifft, also auch niederländische Kinderfilme sind in den Niederlanden sehr erfolgreich, weil sich das niederländische Publikum einfach daran gewöhnt hat, dass es da regelmäßig gute und interessante Filme gibt, die es sich lohnt, sich anzugucken. Es ist ein langer Weg gewesen, aber die haben es halt einfach gemacht. Und sowas wie der besondere Kinderfilm ist im Endeffekt ein Copycat von einem holländischen Modell. Kleine Randnotiz, wir haben das von den Holländern adaptiert, dann wurde es den Niederländern gestrichen und dann konnten sie aber so argumentieren, guck mal, die Deutschen haben es nachgemacht, wir wollen es wieder haben. Und es hat tatsächlich funktioniert. Also deswegen ist es auch so wichtig, also so auf europäischer Ebene auch da zusammenzuarbeiten, weil jetzt im Baltikum sind zum Beispiel in den letzten Jahren auch sehr spannende Kinderfilme entstanden. Jetzt gerade ist in Warschau das Kids Kino Forum, wo halt auch neue Projekte gepitcht werden und auch ein Entwicklungsprogramm so in Richtung, was wir bei der Akademie für Kindermedien machen, auch über die Bühne geht. Also das jetzt also Polen, Tschechien, Slowenien, da tut sich auch zunehmend was, aber das sind halt alles zarte Pflänzchen, wo man sich eben gemeinschaftlich gut umkümmern muss.
Verstehe. Du hast gerade das Boxoffice auch angesprochen, weil es ist ja sehr erfolgreich, der Kinderfilm kann sehr erfolgreich sein, so rum gesehen, weil man ja vielleicht auch nicht nur alleine ins Kino geht als Erwachsener, also als zahlende Kundschaft, sondern man geht ja in der Regel mit den Kindern dahin, plus vielleicht dann noch ein paar Erwachsene. Das heißt, da ist eine ganz andere Zahlen, die möglich sind, wenn man jetzt in diese Richtung schaut. Wo sehen wir denn da Möglichkeiten für den deutschsprachigen Kinderfilm? Also was können wir vielleicht tun, um den halt sichtbarer zu machen und vielleicht akzeptierter zu machen? Ich glaube, da ist die Szene gerade ganz wichtig, um dann halt am Ende in die Richtung der Zuschauer zu gucken, oder?
Also ich kann nur sagen, die letzten 6 Jahre sind meine Erfahrung, dass einfach bei den ganzen Festivals ganz wenig Autoren auch so auf Cartoon-Forum oder keine Ahnung, ganz wenig Autoren, immer nur Produzenten da waren. Und ich einfach merke, ich muss als Autor, also ich kann hier nur ein Drehbuch schreiben, ich muss mich in Verbänden formieren, ne, im Förderverein für Kinderfilm. Ich bin Beirat im Filmverband Sachsen jetzt. Also ich versuche auf ganz vielen Sachen präsent zu sein und dann immer wieder darüber zu erzählen, warum das wichtig ist und was ich mache, damit das einfach bei den Leuten ankommt. Ich bin auch oft die Einzige, die mit Kinderfilm zu tun hat, wenn ich dann so mit Leuten, die Dokumentarfilme machen oder so zusammenstehe. Und dann kriege ich immer das Augenrollen erstmal. Ach so, hier die Kinderfrau hier so ungefähr. Dann merken die aber, ey Gott, die kennt sich ja aus, die hat ja auch Ahnung von unseren Filmen. Und die macht das nie, weil sie nichts anderes zu tun hat. Sondern da ist ein Grund dahinter so. Und ich glaube, das muss man ganz stark immer wieder kommunizieren und man muss sich verbünden und zusammenschließen mit Leuten, mit denen man zusammenschwingt so. Und das muss man immer wieder versuchen.
Da muss ich kurz eingrätschen und fragen, ob das vielleicht auch ein bisschen mit dem, dass man halt im deutschsprachigen Film weniger den Blick auf dieses Entertainment. Entertainment wird immer so ein bisschen niedergemacht. Und das Thema, wenn man irgendwie sozialkritisch ist oder irgendwie mehr bildet in seinem Film, halt das meistens ein bisschen höher gesetzt wird. Und Kinderfilm, kann man ja vielleicht sagen, dass vielleicht viele Leute das eher so als so ein Entertainment sehen, obwohl natürlich da auch Bildung drinsteckt, aber mehr so im Untergrund, wie auch in Genres. Kinderfilm ist ja kein Genre, aber in Genres wird ja auch eher so ein bisschen unterschwellig halt eine Message verbreitet, die man halt vielleicht oben nicht richtig sieht. Und vielleicht ist es auch das vielleicht ein Grund, warum der Kinderfilm erstmal so eher so als so ein Entertainment-Kino gesehen wird und deswegen vielleicht nicht so viel wert ist, oder?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil das Putzige ist dann ja in der Argumentation, dass die sogenannten Entertainment-Kinderfilme, also die großen Brands, sowas wie Jim Knopf oder meine Freundin Conny oder Kleine Rabe Socke, Bibi Glocksberg und Co. Das sind ja alles Sachen, die extrem unterhaltsam für die Zielgruppe jedenfalls sind und manche ja auch für Erwachsene. Und wenn es aber so zu den ernsthafteren Dingen kommt, da ist es dann tatsächlich so, also dann eine gute Gratwanderung oder den Grat gut zu beschreiten, also auch Genre zu erzählen, weil Kinderfilm ist eben kein Genre. Es gibt ja auch nicht den Erwachsenenfilm. Und das war schon, als wir auch mal angefangen sind mit der Initiative Besonderer Kinderfilm, die Anzahl an extrem harten Sozialdramen, die eingereicht wurden, war echt hoch. Und wo dann, also wo man auch sagt, ey, also Kindsein ist doch nicht mehr schrecklich. Also und die ganzen toten Mütter und alkoholkranken Väter oder am besten noch in Kombination miteinander. Und wirklich alles Elend dieser Welt hat sich dann so über diese jungen Protagonisten ausgegossen. Und wo man also sagt, Moment, da gibt's doch auch was dazwischen. Also zwischen dem Popcorn-Kino, was halt zum einen Ohr rein und zum anderen mehr oder weniger raus, aber auch gute Messages halt bringen kann. Also ich will da gar nicht gegen opponieren. Aber da kommt dann eigentlich eher diese unglaubliche Schwere. Mhm. Und da in Gesprächen kam dann manchmal zurück von den Autoren und Autorinnen, naja, also sowas wollen die Förderer doch.
Genau.
Und so, ja, also, weil, liebe Leute, also ihr redet zu wenig miteinander. Also die Leute, die auch in den Ausschüssen sitzen, denen kommt das Zeug zu den Ohren raus. Die wollen das nicht. Sondern sie wollen halt, also es heißt ja nicht, das Missverständnis ist ja manchmal, dass man Relevanz mit sozialer Härte gleichsetzt. Und das stimmt ja nicht. Also es kann halt, wenn wir bei den von Viola besprochenen oder schon genannten Kindergartenkindern sind, für einen Vierjährigen ist der erste Besuch beim Friseur hochdramatisch. Und da auch zu sehen, die Dramen der Kindheit stecken in ganz anderen Themen. Und da genauer hinzugucken, es muss nicht immer die tote Mutter sein. Also es ist auch mal völlig in Ordnung, wenn beide Elternteile noch leben. Ja, weil da muss man auch gucken. Also das, ich reg mich da gerade in Rage, weil ich reg mich da immer drüber auf, weil wenn man dramaturgisch nämlich mit den Elternfiguren nichts anfangen kann, weil man nicht weiß, welche Rolle sie in dem Stoff spielen sollen, dann lässt man sie sterben. So. Aber was für eine Konsequenz das für die Figur hat. Denn der größte Horror für ein Kind ist, einen Elternteil zu verlieren. Und ist die Mutter einfach mal rausgeschrieben und die liegt halt, wird vielleicht mal auf dem Friedhof besucht. Aber was das für die Figur an Härte bedeutet, die Mutter verloren zu haben, das spielt dann im weiteren Verlauf überhaupt keine Rolle mehr. Und das ist nicht legitim, weil natürlich muss man sich auch mit Tod und Verlust auseinandersetzen, aber nicht als dramaturgischer Kniff.
Viola, bei dir brennt's gerade, du willst was hinzufügen.
Ja, und das ist eben genau das, wo ich sage, man muss mit der Zielgruppe in Kontakt sein, weil dann sieht man ja, wo die Klintrahmen sind, ne, die gerade angesagt sind. Ne? Also was passiert zwischen Freunden? Ne? Also Eifersucht, keine Ahnung, es gibt so viele Sachen, über die man Geschichten schreiben kann. Und wie eben Marco dann immer sagt, ich habe auch auf der Berlinale 3 Filme in Folge auf der Eröffnung sind die Erwachsenen gestorben. Und ich denke mir, hä? Okay, verstehe ich nie. Also es gibt so viel zu erzählen. Also, ja. Also
ist aber weltweit, ne? Also wenn ich da jetzt mal die Staaten mit reinziehe, oft in den großen Disney-Filmen stirbt irgendwie, die sterben erstmal die Eltern, um dann halt erst die Geschichte antreiben zu lassen. Ne? Ich glaube, das ist...
Ja, ich kann es mir verstehen.
Das Bambi-Drama. Kannst du verstehen,
weil wir wollen ja auch gute Unterhaltung bringen, ne? Kinder haben ja genauso ein gutes Recht auf gute Unterhaltung und auf Spaß im Kino. Natürlich, wenn es richtig cool gemacht ist, ist es alles verflochten. Ne? Also im Kinderfilm, dass die Botschaft ist verflochten. Also wie es ja auch für einen Erwachsenenfilm ist. Also, aber trotzdem möchte ich doch, dass das Publikum gerne dort drin ist und was mitnimmt. Und ich schreibe zum Beispiel meine Geschichten, möchte ich gern, dass die Kids aktivieren und dass sie denen was zeigen und dass die, wie sie rausgehen und um Dinge tun einfach. Also aktiviert sind. Also ich weiß nicht, inspiriert sind vom Film. Also das, was Kinderfilm bei mir gemacht hat. Also sind ja Sachen, die du in Erinnerung hast von früher und die was mit zu tun haben einfach. Und das kann ich eben auch nicht verstehen, warum eben da so viele Begrenzungen sind und so wenig verrückte Sachen passieren so. Weil du kannst doch so viele Sachen erzählen, ne? Also.
Aber sind wir denn so offen für originelle Stoffe? Also auch jetzt hier, wenn du sagst, man kann so viele Sachen erzählen und wir hatten ja gerade das Thema, dass die Leute gedacht haben, so, das wollen die Förderer, wie die es gesagt haben. Sind wir denn so offen für originelle Stoffe oder ist denn das meiste trotzdem am Ende, was jetzt groß rauskommt oder überhaupt rauskommt, so eine Art literarische Adaption, ne, die wir sehen, oder?
Also was ich immer gespiegelt kriege ist, ja Viola, schreib doch erstmal ein Buch. Wenn das Buch erfolgreich ist, dann kannst du einen Film machen. Und ich denke, gut, aber ich sehe, also ich weiß ja, ob eine Geschichte ein Roman ist oder ob die Geschichte ein Film ist. Und wenn ich halt schon Musik höre und ich sehe, was abgeht, dann ist es ein Film in meinen Augen, ne? Also, und warum ich denn den Weg erst gehen muss, liegt natürlich daran, dass es dann vielleicht eine Marke ist, die sich einfacher vermarkten lässt, so. Und das ist eben schwierig. Ich glaube, es gibt massig tolle Drehbücher, die eben dann eben genau mit diesem Stempel einfach, die es eben schwer haben, weil sie eben noch keiner Marke sind oder so, ne? Also ich verstehe eben nie, warum ich den Umweg gehen muss. Also, und das passiert eben, glaube ich, oft so. Also ist so mein Gefühl dazu.
Ja, ich denke auch, also mit den Brands und Marken, es ist ja so eine Sache, was ich ein interessantes Beispiel finde, ist Ostwind. Mhm. Ostwind ist ein Originalstoff. Mhm. Also, aber er hat eben ein wahnsinnig populäres Thema mal wieder nach langer Zeit originell aufgegriffen, nämlich die innige Beziehung eines Mädchens zu einem Pferd. Und daraus ist ja ein riesen Brand geworden. Also, das war ein Kinofilm, aus dem dann eine erfolgreiche Buchreihe wurde. Und jetzt, gut nach über einem Jahr Verspätung, ist also im Juli jetzt dann ja auch der fünfte und letzte Film gestartet. Das heißt, also wir haben in allen Medienmärkten fürs junge Publikum mittlerweile das Gesetz der Reihe. Und im Erwachsenenbereich ist es ja auch nicht viel anders. Also wenn ich mir das Marvel-Universum und Ähnliches angucke, man kommt ja nach den Nummern irgendwie gar nicht mehr hinterher. Also die Filme mit den Nummern drauf. Und das ist im Kinderbereich ja auch so stark. Aber ich finde es eben extrem ungerecht, dann zu sagen, dass dann auch jeder Independent-Kinderfilm so ein Boxoffice haben muss, wie das Unterhaltungskino für Kinder. Das sagt ja auch, also was weiß ich, Oskar Röhler muss sich doch nicht anhören lassen, dass sein nächster Film so viele Besucher zu machen hat, wie der letzte Film von Till Schweiger. Das macht niemand, aber im Kinderfilmbereich wird's gemacht. Und da denke ich mir, also Leute, auf der einen Seite macht ihr uns quasi immer klein, gleichwohl so viele erfolgreiche Kinderfilme hier laufen, aber auf der anderen Seite wollt ihr nur diese Filme haben und akzeptiert nicht, dass auch Kinder einen Anspruch auf Arthouse-Kino haben. Also und da ist ganz klar, dass solche Filme dann nicht 1 Million Besucher oder 500.000 haben, sondern wenn das Marketing gut funktioniert und man eben eine spitze Zielgruppe hat, dann kann man sich auch über 80.000 und 100.000 Besucher in den Kinokassen, weil es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, sich dann später die Filme anzuschauen. So kann es dann auch funktionieren. Aber diese Vielheit wird uns da ein Stück weit abgesprochen. Und genau, das nervt.
Also einfach dieses Angebot an Geschichten. Also das ist doch auch so viel möglich. Also ne, zum Beispiel, ich bin ja noch mit DEFA aufgewachsen. Ne? Und wir haben dort zum Beispiel im Kinderfernsehen so eine krasse Vielfalt auch an Animationsarten gehabt. Ne? Aus Animationen aus Polen, aus Russland, aus Tschechien. Total unterschiedliche Sachen. Und das spiegelt sich gerade nicht mehr so. Also einfach der Kontakt zu so unterschiedlichen Themen und auch, ja, wie Film sein kann oder ne, das
die Umsetzung.
Ja,
ne?
Genau, die Umsetzung. Und das ist auch was, ne, du musst ja erstmal das erleben, was es alles gibt, damit du es auch schätzen kannst oder was drin entdecken kannst. Und wenn ich das dann erst mit 40 erfahre, lehne ich es vielleicht ab oder so, weil es irgendwie zu krass ist oder so. Ne? Ich weiß es nicht.
Ja, das stimmt schon. Du musst dich halt dran gewöhnen halt. Ne?
Ja, genau.
Es ist halt so, du
brauchst Kontakt.
Du musst ja herangeführt werden. Ne? Deswegen, da gebe ich definitiv recht, dass man halt auch hier wieder die Bandbreite einfach mitbekommen sollte als Mensch, auch als junger Mensch, um da eben diesen Überblick zu schaffen, um Lust zu kriegen auf neue experimentelle Sachen oder auch überhaupt für auf das Medium Lust zu bekommen.
Und auch Thema Geschichte. Ne? Also wir kommen ja alle aus unterschiedlichen Backgrounds, so haben unterschiedliche Sachen erlebt. Und wenn man jetzt zum Beispiel, also ich bin ja auch einen anderen Weg gegangen, bringe andere Sachen mit jetzt für die Geschichten zum Beispiel. Und deswegen finde ich es halt auch so wichtig, dann auch so Teams vielleicht zu bilden und jemanden noch dazu zu holen, der eben dieses Spezialwissen hat einfach oder diese Reitersrooms zum Beispiel, ne, dass man aus verschiedenen Perspektiven einfach da was dazugeben kann zur Geschichte. Ich finde, das ist eine große, große Chance auch, damit einfach mehr von unserer Wirklichkeit, wie wir sie jeden Tag im Alltag erleben, auch im Film sich irgendwie widerspiegelt oder in den Figuren. Weil die sind halt oft so, auch bei Kinderfilmen, ne, da wird oft die Erwachsenenfigur halt dann auch so ein bisschen blöd gemacht oder so. Wo ich auch denke, weiß ich nicht, ob, ne, ich meine, es kann es alles geben, aber es muss auch anderes geben, wo es nie so ist. Also ja, sind halt so Sachen, die mir immer auffallen, wo ich denke, weiß ich nicht. Also, ja.
Nee, gebe ich dir recht. Ich würde mal jetzt, wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten und da würde ich einfach mal kurz in die Richtung Praxis gehen. Also jetzt, ihr habt mich jetzt heiß gemacht, selbst einen Kinderfilm zu machen.
Oh je.
Cool.
Oh, das wäre so cool. Ja.
Und jetzt ist die Frage, ne? Ich glaube, es werden auch einige, die zuhören, auch und denken, ja, jetzt vielleicht, ne, das Interesse ist vielleicht geweckt, man möchte jetzt da rangehen. Auswertungsmöglichkeiten etc. ist so ein bisschen die Frage. Und erstmal die Frage, jetzt habe ich eine Idee für einen Stoff. Habt ihr da Tipps und Tricks, wie man da am besten vorgeht? Wie starte ich das Ganze? Weil du hast ja auch schon vorher gesagt, zum Beispiel, zum einen erstmal die Leute zu finden, mit denen du da zusammenarbeiten kannst, ist nicht so einfach. Mhm. Die Szene ist relativ klein. Und wie gehe ich da vor?
Also ich jetzt, also wie gesagt, ich habe ja über die Akademie für Kindermedien angefangen, was ein Fortbildungsprogramm ist und habe dort ganz viel erstmal Input bekommen. Ne? Ich wusste ja auch nicht, dass ich schreiben kann. Ne? Das ist natürlich jetzt auch nochmal vielleicht ein, oder für Quereinsteiger ist es natürlich was, ne, was cool wäre, dass wir auch unterschiedliche Geschichten kriegen. Mhm. Ist das, glaube ich, ein total guter Ort, um zu starten. Oder dann gibt's noch für die Leute, die in Mitteldeutschland wohnen, TP2. Das ist auch so ein Nachwuchsförderprogramm, wo man als Drehbuchautor, Produktion oder Regie dabei sein kann. Also erstmal, man bekommt Netzwerk, man bekommt Input und man kann an einem Projekt arbeiten für eine gewisse Zeit. Und dann ja, muss man trotzdem, also na, es gibt Möglichkeiten über die Kulturstiftung, über Stipendien und Arbeitsstipendien zu kriegen, wo man dann vielleicht sein erstes Treatment schreiben kann oder Exposé. Und ja, dann irgendwann muss man sich Produktion suchen. Also mein Gefühl ist, ich muss ganz viel als Autor leisten, ganz viel verschiedene Projekte anschieben, immer wieder. Also die sind dann auf verschiedenen Stationen. Also ich kann jetzt nicht nur sagen, gut, die Erna, meine Animationsserie muss jetzt erstmal gemacht werden und dann mache ich was Neues. Also das geht nie. Man muss ganz viel anschieben und immer auf dem Weg Leute kennenlernen, um ein Gefühl zu kriegen, ob die vielleicht für das nächste Projekt die richtigen Partner sind, um dann weiterzukommen. Also das ist wie so ein kleines, ich gehe immer eine Stufe weiter und versuche alles so ein bisschen vorwärts zu kriegen, so dass ich dann irgendwann vielleicht mal das Glück habe, dass alles zusammenpasst und es dann wirklich den Schritt in die Produktion gibt. Aber es ist ein unglaublich langer Weg und deswegen mache ich auch noch also meine Illustrationssachen und so. Also ich habe mich jetzt nie auf diesen Filmbereich komplett konzentrieren, weil wie gesagt, wie Marco schon sagt, wir sind in einer Nische, die ist sehr klein und ich muss, also alles, was ich mache, hat mit Kindern und Jugendlichen zu tun, aber ich kann mich nie nur darauf konzentrieren, weil ich aber auch daraus meine Inspiration schöpfe. Also ich brauche auch die ganzen Projekte mit Kindern drumherum, weil ich da viel Kraft draus ziehe und ein Grund, warum ich das eigentlich mache hier. Ne? Also das ist ein wahnsinnig komplexes Ding und sehr anstrengend und man muss immer gucken, wie man es ein Stückchen vorwärts kriegt. Also
Das kann ich mir vorstellen. Da würde ich doch gleich einhaken und dann hinzu, oder nicht einhaken, hinzufügen und sagen, oder fragen, Margaret, wie wichtig ist denn beim Kinderfilm denn die Senderförderung im Vergleich, also ne, beim Spielfilm fürs Kino ist die ja doch sehr wichtig in Deutschland immer noch. Beim Kinderfilm, da gibt es ja dann auch sowas wie Kika oder auch die Öffentlich-Rechtlichen dadurch halt, ne, aber wahrscheinlich auch weniger Geld. Wie wichtig ist denn da die Senderförderung?
Ich würde vorher ganz gern noch anknüpfen bei dem, was Viola gesagt hat. Also man hat eigentlich bei den meisten Förderungen ein offenes Ohr für Kinderstoffe. Das ist auch, also das hat sich in den letzten Jahren zum Positiven entwickelt. Und es gibt ja beim BKM zusammen mit Kuratorium Junger Deutscher Film gibt es die spezialisierte Kinderfilmförderung. Und wenn man einen Stoff in der Pipeline hat, kann man sich dort um eine Treatmentförderung sogar auch schon bewerben. Also, und da braucht man ja auch noch keine Produktionsfirma. Das ist ja manchmal gerade für Leute, die frisch in der Branche sind, manchmal ein Hemmschuh. Aber Treatmentförderung, gerade jetzt beim Kuratorium und ich meine mittlerweile auch bei anderen Förderungen, müssen nicht notwendigerweise von der Produktionsfirma begleitet werden. Dann ist die Akademie für Kindermedien, gut, das ist jetzt der Werbeblock, aber ich kann da nicht anders. Also Viola hat es ja auch schon gesagt, also das ist eben ein Ort für Leute, die sich für Kindermedien interessieren und die dort Fuß fassen wollen. Und das ist eine sehr gemischte Gruppe von Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die dort zusammenkommt. Es sind teilweise sehr erfahrene Autoren, bis hin zu Quereinsteigern ist da jeder dabei. Es sind Leute dabei, die sehr erfolgreich im Buchbereich sind, aber jetzt in der Gruppe Drehbuch sehen möchten, wie sie halt mit diesem Medium klarkommen. Und es ist ein sehr facettenreiches Programm, was hilft, zum einen in diesen 9 Monaten den eigenen Stoff zur Marktreife zu entwickeln, aber darüber hinaus lernt man noch sehr, sehr viel anderes über den Kindermedienbereich. Also und hat eben Kooperationsprojekte, die stärker auch mit der Branche vernetzen. Also wir arbeiten zusammen mit ZDF, Kinderkanal, Audible und Thienemann-Esslinger. Also sehr guten Branchenpartnern, wo es auch Möglichkeiten der Vernetzung dann geben kann. Wer schon ein Stück weiter ist und mit einer Produktionsfirma zusammenarbeitet und auch schon mal, also zumindest einen mittellangen oder auch einen Kurzfilm gemacht hat, der auf Festivals gelaufen ist, kann sich mit seinem Stoff, wenn es ein originärer Stoff ist, natürlich auch beim besonderen Kinderfilm bewerben. Und die Ausschreibung, die nächste, beginnt nächstes Jahr im Februar. Und auch da lohnt es sich, und da sind wir dann schon bei der Beteiligung der Fernsehsender. Als ich eingangs gesagt habe, ja, also es haben Projekte bis zu 10 Jahren gebraucht, um finanziert zu werden. Das hat häufig an dem mangelnden Interesse der Sender gelegen, weil die waren durchgefördert und dann fehlten die letzten paar Kröten, mal auf gut Deutsch gesagt. Jetzt beim besonderen Kinderfilm ist es tatsächlich so, dass also in der Regel um die 30% des Budgets kommen vom Fernsehen. Also da committen sie sich. Und das Interessante ist, also manche sagen jetzt wieder, naja, so staubsaugermäßig greift jetzt der besondere Kinderfilm die ganzen Mittel für originäre Stoffe für Kinder ab und es kann nichts anderes entstehen. Gut, ich erwidere da gerne, das ist einfache Arithmetik, also von 0 auf 2 bis 3 pro Jahr, das ist schon eine erhebliche Steigerung, weil vorher haben sie die Filme gar nicht gemacht. Auf der anderen Seite kann man aber auch beobachten, so eine Initiative oder sowas wie die Akademie bringen mehr Stoffe auf den Markt. Und es gab jetzt letztes Jahr einen ganz tollen Film, Zu weit weg. Der war in der ersten Stufe von dem Förderprogramm gefördert worden, ging dann aber nicht weiter, aber er ist trotzdem gemacht worden. Und ein anderes Beispiel war Amelie Rent. Die haben dann sogar einen deutschen Filmpreis gewonnen. Die hatten sich beworben, waren aber nicht genommen worden, sind aber trotzdem gemacht worden. Also es gilt halt darum, so ein Umfeld zu schaffen, wo einfach genügend interessante Stoffe unterwegs sind. Das heißt aber nie die Garantie, dass man es auch schafft. Und das ist halt, es ist extrem kompetitiv und da gebe ich Viola in allem recht, was sie halt sagt. Das ist ein langer, beschwerlicher Weg. Man braucht da einen langen Atem. Es gibt mittlerweile Programme, die die Situation verbessern, aber es ist ein mühseliges Geschäft. Aber das ist der Filmbereich genau, sowieso. Also das ist, ich glaube, da ist der Unterschied gar nicht so groß. Wir haben vielleicht eher manchmal das Glück, dass wir etwas freundlicher miteinander umgehen.
Dann würde ich nochmal als vorletzte Frage stellen, wie du hast ja gerade die Akademie für Kindermedien nochmal kurz erwähnt. Und da, wer Lust hat, da vielleicht auch mit teil zu sein, wie kommt man da ran, wie kommt man da rein?
Da kann man sich bewerben mit einer Projektidee. Und zwar für die Bereiche Buch, Film, Serie und Storyboard. Altersrange ist 6 bis 13 oder 6 bis 12 oder 13 bis 19, also die Jugendlichen haben wir mit dazu genommen. Und wie gesagt, eine Projektidee reicht. Man kann sich in der Regel bewerben, also wir sind jetzt gerade im neuen Zyklus, wir fangen am Wochenende mit dem neuen Jahrgang an. Also man kann sich bewerben zwischen Juni und August. Und dann findet Ende September, Anfang Oktober immer ein Einführungs- und Auswahlworkshop statt. Zudem haben wir jetzt 25 BewerberInnen reingeladen und von denen werden dann 16 am Programm.
Wie lange geht das Programm dann?
Das geht über 9 Monate und hat insgesamt dann inklusive der Einführungs- und Auswahlwoche sind es 5 Wochen.
Okay, spannend, super spannend, also wichtig.
Ja, also und es ist halt ein Programm, was so sehr stark auch auf Teamarbeit setzt. Und wir haben, also jede Gruppe hat einen Mentor und einen Co-Mentor. Man arbeitet gemeinsam an den Stoffen, man hat Kooperationsprojekte, wo man wieder in andere Gruppen zusammengestellt wird. Also es ist ein sehr intensives Arbeiten der 16 Stipendiatinnen untereinander. Was die Kosten betrifft, also es gibt einen Kostenanteil, den die TeilnehmerInnen an Hotelübernachtung und Verpflegung teilen.
Okay.
Der ist aber nicht, also wenn man überlegt, fürs gesamte, also für die Einführungs- und Auswahlwoche sind es, je nachdem, wo wir sind, zwischen 350 und 450 Euro und für den gesamten Workshop sind es um die 1500 Euro. Und damit kriegt man aber eine ganze Menge.
Super. Werbeblockende. Nee, alles gut. Genau, da habt ihr noch, da wäre der letzte Punkt für diese Folge, wäre die Frage, habt ihr noch einen kleinen Appell für die Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören und wie gesagt, vielleicht selber jetzt Lust haben, Kinderfilme zu machen. Viola.
Ja, also ich wünsche mir eigentlich allgemein, dass Autoren mehr zu Wort kommen, mehr mitreden, mehr sich vernetzen. Und im Kinderfilm speziell, ich kann einfach immer nur wieder appellieren, dass man einfach die Zielgruppe, sich Zeit nimmt für die Zielgruppe, mit denen zusammen was macht, mit denen, also mein Weg ist immer über Kunstprojekte, ich baue halt mit Kindern, ich male mit Kindern, ich erfinde Geschichten mit Kindern, also nie, weil ich dann direkt eine Idee kriege, sondern einfach, ich sehe, was passiert, wie sie sind und was sie zu erzählen haben und das macht ganz viel mit dem Respekt, den ich später für eine Figur habe oder was ich erzählen will, was ich will für die Zielgruppe, was ich mir wünsche, was ich denen mitgeben will. Und das würde ich einfach hoffen, dass jeder, der sich auf diesen Weg begibt, einfach sich Zeit nimmt mit der Zielgruppe.
Das ist ein schöner Appell. Gebe ich weiter an Margit.
Also interessiert euch für Kinder, macht was für Kinder. Ganz einfach, weil das Publikum ist, was euch eure ganze Karriere noch begleiten kann. Also und es ist, Kinderpublikum ist das beste Publikum überhaupt. Es kann natürlich frustrierend sein, wenn ein Film nicht gut läuft, weil Kinder nicht höflich sind. die gehen dann raus oder sind laut. Aber wenn man was Gutes für Kinder macht, dann gibt es kein besseres Publikum, weil die gehen dann halt richtig ab und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also setzt euch hin und macht tolle Filme für
das
Kinder.
Das kann ich nur unterschreiben. Ich war beim Cookies vor 2 Jahren und das war genauso, wie du beschrieben hast. Also Cookie in Berlin beim Interfilm und genau, die Kinder sind da sehr ehrlich, aber ich glaube, das ist auch ganz gut, weil dann kriegst du direkt, wie was wir schon gesagt haben vorhin, direkt die Rückmeldung, wie dein Film ankommt und kannst davon lernen. Und es vielleicht dann auch beim nächsten Projekt mit anwenden. Vielen Dank euch beiden, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier mit uns zusammen zu sitzen und über den Kinderfilm, über den besonderen Kinderfilm und den Kinderfilm allgemein zu sprechen und vielleicht auch den Leuten ein bisschen mehr Lust gegeben habt, in die Richtung Kinderfilm zu schauen und dorthin zu entwickeln. Wie immer kann ich auf jeden Fall sagen, auch vielen Dank an die Zuhörenden, dass ihr die Zeit gefunden habt, auch reinzuhören. Und natürlich könnt ihr uns finden bei Spotify, iTunes mit jeder Podcast-App. Und ihr findet uns natürlich auch bei Instagram und Facebook. Und abonniert uns sehr gerne. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge und freuen uns auf das nächste tolle Gespräch, was bestimmt nochmal ganz spannend wird. Und sagen allen ciao.
Tschüss.
Danke, tschüss.